Ich tue mich zuerst kurz vorstellen. Ich bin seit vielen Jahren am Theologischen Seminar auf St. Chrysona bei Basel. Und warum ich hier bin, das hat mit dem Simon zu tun, da. Mit dem Simon Bühler, wie wir uns gut kennen, war von seinem Studium her. Und bin derzeit früher Direktor gewesen. Jetzt bin ich für den Bereich Weiterbildung für Leute, die in einem hauptamtlichen Dienst sind, Pfarrer, Pastoren, Pastorinnen oder auch für Leute ganz allgemein. Ich sage am Schluss noch etwas dazu, was das zum Beispiel bedeutet. Ich bin verheiratet, wir haben 3 erwachsene Kinder und 4 Enkel. Ich war an vielen Orten ich war lange Pastor in der Freikirche, Viva-Kirche heute, Chrysona-Gemeinde, habe dann den Gemeindeverband, also die Freikirche in der Schweiz geleitet, lange Jahre. Und eben später noch für den internationalen Verband der Leiter gewesen. Ja, ein lustiges Thema heute. Oder auch ganz ein ernstes. Algorithmen. Oder eben immer mehr ganz meiner Meinung. Algorithmen, also für die, die auf Rechtschreibung Wert legen, es ist kein Rechtschreibenfehler, weil es hat nichts mit Rhythmus zu tun. Es kommt von einem, der Ursprung von diesem Wort, das hat mit einem persischen Mathematiker zu tun oder einer latinischen Übersetzung und hat sich dann weiterentwickelt. Also ich probiere als Laie ein bisschen über Algorithmen zu reden und wie die in unserem Leben einen Einfluss haben, eine Rolle spielen. Algorithmen kommen an ganz verschiedenen Orten vor. Es gibt analoge, es gibt digitale, also die gerne kochen und das Rezeptbuch durchnehmen. Ein Rezept funktioniert eigentlich auch nach Algorithmen. Das heisst, es sind bestimmte Gesetzmäßigkeiten. Und wenn man dem, also wenn man das Rezeptbuch aufschlägt und das schöne Bild sieht, wenn man das genau so macht, wie das beschrieben ist, dann kommt das raus. Und wenn man es nicht so macht, könnte es falsch rauskommen. Also ungefähr, oder? Und bei Waschmaschinen ist das auch so. Wenn ich nach dem Sport meine Wäsche in die Waschmaschine gehe und 30 Grad eingebe, bin ich froh, dass sie immer das Gleiche macht. Also nach den immer gleichen Gesetzmäßigkeiten, bei den immer gleichen Voraussetzungen, macht sie immer das Gleiche. Und am Schluss ist sie nicht mit 60 Grad gewaschen, sonst muss ich neue Wäsche kaufen, sondern mit 30 Grad. Also wir sind sehr froh darum. Beim Navigationsgerät ist es so. Und wir haben zum Beispiel, wenn wir am Computer arbeiten, was ja die meisten von uns dann und dann machen, Rechtschreibprogramme, die helfen uns auch. Die funktionieren so gut, weil es eben Algorithmen gibt. Wie Gesetzmäßigkeiten im Hintergrund, die uns helfen, uns Schweizer in besonderer Weise Fallfehler finden. Es tut ja heute sogar Grammatik, kann man überprüfen. Und das hat eine hohe Trefferquote. Nicht komplett perfekt, aber doch. Und das hilft uns im Bereich von der Datenverarbeitung, die riesigen Mengen von Daten, Muster herauszufinden, Sachen, also das irgendwie zu vorsortieren, weil wir sonst hätten wir überhaupt keinen Überblick, insbesondere im Internet, wo eine unvorstellbare Menge von Daten rum sind und wir würden eigentlich wahrscheinlich fast nie etwas finden, was uns wirklich hilft, wenn es jetzt solche Gesetzmäßigkeiten gibt, wie die Sachen analysiert werden. Also, man kann sagen, die Algorithmen, die dienen uns und viele von uns informieren sich tatsächlich. Also ich gehe, wenn ich etwas wissen möchte, das Erste, was ich mache, ich schaue im Internet, ob es etwas gibt zu dem und man findet ja unglaublich viel. Ich muss dann immer noch überlegen, ob das sein könnte oder nicht. Das ist dann die Herausforderung dabei. Aber das hilft uns natürlich, weil es die Sachen vorsortiert, es reduziert. Meine Mutter ist im Pflegeheim, 95. Und ist eigentlich noch ganz fit und so. Sie hört eine Predigt, kann den Livestream schauen von ihrer Gemeinde, wenn sie nicht selber gehen kann. Und dann tut sie immer von Leuten, die sie immer wieder mal eine Predigt hört, spült sie Vorschläge her, dass sie dann könnt ihr auch noch hören und könnt ihr auch noch hören. Das ist nicht eine riesen Breite, sondern es reduziert sich eben auf das, was sie besonders interessiert. Es tut also die Sache reduzieren. Und das muss man allerdings auch wissen, dass die Algorithmen und die Gesetzmäßigkeiten, die merken sich, was mich interessiert. Das heisst, da wo ich im Internet zum Beispiel draufgehe, draufklicke, dort wo ich länger bleibe, Sachen länger anschaue, meine Suchbegriffe, meine Abos, die ich gelöst habe, das ist das meiste gratis, selbstverständlich. Also so, das merkt sich das und lernt langsam, was mehr interessiert. Und das geht übrigens schon, wenn man zum Beispiel Bilder anschaut, nehmen wir mal Instagram oder so, dann, wenn man ein bisschen länger auf Bilder bleibt, also man kann es selber feststellen, dass auch wirklich, bleibst du 3 Sekunden drauf oder nur eine halbe, es macht einen Unterschied, was nachher für Sachen vorkommen und es dir zeigt. Es ist unglaublich, was da im Hintergrund genau passiert. Also, es tut, lernt mir und gemäss meinen Interessen wird es mir die Sachen zeigen, die mich eben wahrscheinlich interessieren und sogar antizipativ. Das heisst, es lernt so meine Muster und weiss schon ungefähr, auf welche Richtung das ich raus will. Es hat mal jemand gesagt, wenn ich 25 Mal bei Facebook geklickt habe, den Daumen hoch, so, dann kennt mein Facebook besser als meine Frau. Allerdings reduzieren die Algorithmen um die Wirklichkeit auf meine. Also es reduziert die Wirklichkeit, all das, was es gibt, passend zu mir. Das ist eben zum Teil ganz nett, aber es hat auch seine Gefährdungen, weil es dann mich immer eigentlich in dem bestätigt, darum der Untertitel von dieser Predigt, ich bin immer mehr ganz meiner Meinung, weil es mir das sagt, was ich lesen will, was ich sehe, was ich hören will. Also zum Beispiel, ein befreundeter Arzt hat mir gesagt, es kommen immer mehr Leute in die Praxis und sie wissen, was sie haben und sie wissen auch schon, welches Medikament sie brauchen und sie sind dann ganz hartnäckig und enttäuscht, wenn er nicht auch versteht, was sie jetzt brauchen. Also Leute, die dann, das ist für einen Arzt, also sehr schwierig, dass er manchmal die Leute gar nicht aus ihrem Horizont rausbringt. Sie haben sich so schon festgestellt, weil sie Diagnosen haben sie im Internet irgendwie gefunden. Sie haben das Internet also dann gefunden, was sie jetzt brauchten. Und wenn der jetzt auch sagt, dass sie das braucht, dann ist er ein guter Arzt. Und wenn er etwas anderes sagt, weil er noch ein bisschen mehr weiss, dann ist er ein schlechter Arzt. Wenn jemand, ein junges Modi, will ein bisschen dünner werden, weil sie das Gefühl hat, sie sei zu dick, dann sucht sie, was könnte ich machen, dass meine Figur dann wieder top ist und so. Und dann fängt das ganz harmlos an und es kann aber, jetzt verkürze ich sehr natürlich, dann kann das dazu führen, dann werden immer mehr Bilder, immer mehr Texte kommen, Sachen, wo das sind Frauen, die noch dünner sind. Und wird das bestätigen und wie, also die Welt wird immer kleiner und die ganze Dynamik Richtung Magersucht, das wäre jetzt dann die schlimme Folge, aber die werden durch die Algorithmen und die Sachen, die ich jetzt gerade beschrieben habe, natürlich genau gefördert und noch mehr ermöglicht. Bei Meinungsbildung, Corona hat, eigentlich hat mit Corona geheim, die sind so konträr, so weit auseinander und das sind so viele Leute, so viele Freundschaften, so viele auch Kirchen, Gemeinden, Familien verbrochen, hey, die können über gewisse Themen nicht mehr reden. Man muss sich so auf ein Erklärungsmuster von dem, was jetzt da passiert und was für Motiv und wie das entstanden ist und so verfestigt hat, dass man nicht mehr erreichbar ist für das, was der andere sieht und verstanden hat. Oder also im Moment, um ein aktuelles Beispiel nehmen, die ganze Dynamik mit dem Antisemitismus, wie sich Leute Meinungen bilden und die Narrative, die Geschichten, die Erklärungen, warum die Sachen so sind, wie sie sind, das wird durch das natürlich enorm gefördert. Jetzt kann man sagen, das Internet hat uns nochmal einen unglaublichen Demokratisierungsprozess, dass jeder Zugriff hat auf fast alles ermöglicht, so wie dann, wo man den Buch druckt. Das ist schon ein enormer Gewinn und zugleich auch eine enorme Herausforderung in unserem Miteinander. Dann könnte es eben so aussehen, dass man sich ja immer bestätigt fühlt. Und es kann ja gar nicht sein, weil das, was ich da, das ist ja genau das, was ich denke. Und es gibt eine Studie, aber das kann man eigentlich ohne Studie herausfinden. Das, wo wir bisher der Meinung sind, glauben wir, dass es wahrer ist, als das, wo man ins Fremde herkommt. Also wir glauben eher dem, was wir schon kennen, ohne objektive Gründe oder so, als das, was vielleicht jemand anderes sagt. Also unsere Perspektive liegt uns natürlich näher. Das ist schon sehr, sehr menschlich. Also die Algorithmen dienen uns und sie manipulieren uns natürlich auch. Weil dass das alles gratis, kostenlos ist, dass das Interesse dahinter, Geschäftsmodell von ganz vielem ist unsere Aufmerksamkeit. Und je länger man unsere Aufmerksamkeit gewinnen kann, desto mehr Wirkung hat das. Und darum hat das auch viel mit Emotionen zu tun, dass wir länger das anschauen, uns um das kümmern, wo irgendwelche Leute, irgendwelche Interessen im Hintergrund auch interessieren, weil da gibt es ganz viel. Ein selbstloser Dienst von irgendwelchen Organisationen und irgendwelchen Unternehmen im Hintergrund steht, irgendwelche Leute, die uns Gutes tun wollen. Das sind handfeste Interessen oder Hinger. Ah, jetzt kann man sagen, das ist schon ein bisschen gefährlich, unsere Welt. Und wir, dass wir uns da irgendwo irgendwelche Tunnel und irgendwelche Nebenwege verirren. Ja, ich würde sagen, es hat eine grosse Gefährdung, auch für unser Miteinander und wie wir im Leben stehen und wie es gelingt, das Leben zu gestalten. Aber es ist nicht so, es gibt eine viel entscheidendere Ebene. Das, was in deinem und in meinem Herz abläuft, ich würde sagen, die Algorithmen in unserem Herz, wie wir dort hören, Entscheidungen treffen, ist viel wichtiger. Sprüche 4,20 steht, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Das, was ich in meinem Herz, den Sachen, die ich nachdenke, das, was ich gerne, was mich beschäftigt, was mich erfüllt, das beeinflusst mein Reden, mein Handeln, mein Zuhören, meine Wahrnehmung. In unserem Herz passiert das Entscheidende und nicht in dieser verrückten Welt vom Internet oder in dieser verrückten Welt sowieso, sondern das, was in meinem Herz, was andere nicht sehen, aber das, was in meinem Herz passiert, ist die entscheidende Dimension. Und darum so der Gedanke von den Algorithmen. Ich würde jetzt behaupten, dass unsere Erfahrungen, die wir machen, also es haben sich viele Gesetzmäßigkeiten, so Denkmuster, Entscheidungsmuster in unserem Herz, immer dann, wenn es immer wieder Emotionalität damit verbunden ist. Also wenn man etwas ganz Schönes erlebt und auch dann, wenn man ganz auch schwierige Sachen erlebt, die einen triggern, die einen verletzen, die einen wütig machen, dann schreiben sich so Algorithmen, so Gesetzmäßigkeiten in unserem Herz fest. Jetzt kann das ganz harmlos sein. Was sagt ihr zum Beispiel, wer die schlechtesten Autofahrer sind? Ihr habt keine, ich vermute, ihr habt schon Muster. Zürcher würden sagen, ihr seid es. Also, es gibt so Muster, die man manchmal übernimmt. Ja klar, wenn du jetzt denkst, Zürcher sind die schlechtesten Autofahrer, was man bei uns in Basel doch für wahrscheinlich haltet, dann wird man sicher irgendwo einem Zürcher in der Stadt Basel begegnen, der blöd fährt und nicht rauskommt und sagt, siehst, typisch. Also, dass man so Sachen ableitet, was wir Schweizer über die Deutschen über die Schweizer denken. Vieles ist über erwartet. Man findet immer Bestätigungen, weil man sucht, man erwartet es ja schon. Das, was man erwartet, das hört man noch. Und das nimmt man eben auch wahr. Und vieles andere, was man dann nicht, das halt nicht. Die Handwerker sagen die im Büro, haben keine Ahnung, was Schaffen ist und was eigentlich, wie das funktioniert. Und die, die auf der Baustelle sind, sagen die im Büro kommen nicht raus. Die wissen nicht, was Schaffen ist, wissen nicht, wo das Geld herkommt. Was machen die eigentlich die ganze Zeit? Warum sind die müde am Abend? Also es gibt so Muster, die wir haben, und die können wir ein bisschen lachen darüber. So wie die Männer über die Frauen denken, die Frauen über die Männer. Es ist wieder typisch und so. Das sind alles so, jetzt, das ist noch nicht alles meistens noch nicht so tragisch. Unter Theologen, um mal unser Genre ein bisschen auf die Schippe nehmen, wenn man mit Leuten im Gespräch ist und irgendeinen Theologen nennt, dann gehört ein Theologe, ein anderer Theologe, das ist wie ein Gottwort. Und wenn du falsch nennst, vertraut er dir nicht mehr. Weil du hast, das ist so einer, der gehört in die Richtung, das ist das Konzept hinterher. Also man hört viel mehr das, was man hinterher vermutet, was der andere gar nicht sagt, als das, was er tatsächlich sagt. Das ist in vielen Bereichen so. Ich glaube auch zum Beispiel, dass ich bin am Ende im Raum der Freikirche daheim und bewege mich dort, bin aber auch Mitglied in der Landeskirche. Und es gibt so die Sachen, einmal habe ich im Kirchenboten zum Beispiel gelesen, dass man unbedingt nicht will, zum Beispiel, dass Leute, die bei uns ein Theologiestudium machen, dass das Niveau ist einfach, das ist nicht verantwortbar. Also das ist so wahr wie falsch. Es hat etwas, aber es ist eben nicht, es trifft wirklich keinen nicht ganz. Und umgekehrt ist natürlich auch gefahren. Also man hat manchmal so Muster, die einem Zeug verbauen, weil man unreflektiert vielleicht daran fest. Ja, die jetzt wird es ein bisschen persönlicher, dass vielleicht die geheiratet sind schon lange, vor allem die schon lange geheiratet sind. Wir hätten auch so ein Bild voneinander, was man voneinander noch erwartet und noch könnte erwarten, also dass die Offenheit noch da bleibt, dass man der andere nicht einfach, das ist wieder typisch, und gar nicht mehr damit rechnet, dass etwas anderes sein könnte als bisher. Dabei entwickeln wir uns ständig, verändern uns ständig. Das ist manchmal schon der Tod von einer Beziehung, weil man einen anderen so in die Schublade gesteckt hat. Eltern, ihre Kinder. Kinder sind ja sehr unterschiedlich, uns ja. Und dann, dass man sagt, ist sehr emotional. Wenn es emotional wird, kannst du nicht mehr Vernünftiges reden, hat man so das Gefühl. Und wenn du das irgendwie eingespeichert hast und so, dann begegnest du einander schon so. Und dann ist schon ganz viel nicht mehr möglich, weil man es vom anderen gar nicht erwartet. Oder aus meiner Sicht ein relativ tragisches Beispiel. Ja, vor einiger Zeit mit einem Absolvent von uns geredet und hat seine Frau bei uns kennengelernt. Das passiert etwa dir. Und dann, sie hat die Zeit bei unserem Seminar katastrophal, sie hat einfach das Ganze als eine schwierige Zeit erlebt. Ich weiß gar nicht warum. Und das war vor über 20 Jahren gewesen. Für ihn war das eine Zeit gewesen, irgendwo die beste Zeit von seinem Leben, wo er, die schönste Zeit. Und dann laden wir immer unsere Absolventen wieder mal ein, um wieder mal kommen und einander sehen, die zusammen studiert haben. Wo sie studiert hat. Nie mehr. Sie macht einen Riesenbogen. Sie können nicht einmal richtig über Chrysona, über unser theologisches Seminar, über die Zeit reden, weil sie so unterschiedlich erlebt hat. Und nach über 20 Jahren ist das so eine Gesetzmäßigkeit, so ein Algorithmus in ihrem Herz. Das ist verbrannte Erde und das ist wie Verbot. Also das nie und nimmer. Er würde sehr gerne kommen, sie sind dann nicht kommen, weil sie da bittet. Dann ist das Leben doch. Das ist jetzt nicht so tragisch, dass das Leben so weiss, wie eingeschränkt ist, aber da ist etwas, das wie fixiert ist aufgrund von einer emotional schwierigen Erfahrung, die jetzt den Spielraum einfach kleiner macht. Und da kommen auch 100 andere Erfahrungen dazu, und der Spielraum vom Leben wird dann wahrscheinlich immer ein bisschen kleiner. So. In Römer 12, das sind Römer 12, 1 und 2, der Paulus tut in Römer 1 bis 8 beschreibt er, wie Gott ist, wie er uns sieht, wie wir sind, was er gemacht hat, dass wir zu ihm dürfen gehören. Wir haben ja vorhin in den Liedern so wunderbar gesungen, dass wir zu seinem Reich gehören, dass wir in seiner Hand sind, dass er seine ganze Liebe investiert, dass wir zu seinem Reich, zu seiner Familie gehören. Und dann hat es noch drei Kapitel, wo der Paulus über das Volk Israel und der alte Bund und was das jetzt noch für eine Bedeutung hat. Und dann, Römer 12, sagt er, schreibt er, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie gross Gottes Erbarmen ist. Die Liebe, Barmherzigkeit von Gott. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Von Gott also, die Erfahrung, ohne eine emotionale Erfahrung, wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass man von Gott angenommen ist, geliebt ist, dass man gemerkt hat, was das bedeutet, dass man darf an Gott glauben, dass er ihm rettet, dass er Schuld vergibt, dass er ja, unser ganzes Leben unter ganz neue Voraussetzungen setzt. Die Erfahrung von dieser Liebe, wenn man das logisch überlegt, da wo steht, der wahre Gottesdienst, steht im Griechischen der Begriff logisch. Also wenn du das logisch überlegst, dann hast du ja das Leben und musst nicht mehr irgendwie als Wahnsinniger tun, um ein sinnvolles Leben haben, sondern du kannst dich auf ganz wichtig. Und dann weiter, aber das ist der logische Gottesdienst, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken. Da steht jetzt nicht das Wort Algorithmus hinterher oder so, aber die Gesetzmäßigkeiten von der Welt, die Muster, die Lebensmuster, die Denkweise, tut euch nicht an denen orientieren. Sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat oder ob es vollkommen ist. Das ist ganz wichtig. Also etwas Neues lernen, ein Veränderungsprozess. Das ist ganz witzig, im Griechischen steht hier im Hintergrund eine passive Befehlsform. Also wenn man jemandem einen Befehl gibt, aber das ist irgendwie, also wir sollen etwas wollen, was wir nicht selber können. Es passiert dann. Wir können uns auf das Denken und die Gesetzmäßigkeiten, das, was Gott am Herzen liegt, können wir uns darauf einlassen. Jetzt komme ich auf Sprüche 4 zurück. Also wenn wir das immer wieder dem nachdenken und uns mit Gottes Wort, mit dem, was er gesagt hat, beschäftigen, dann wird sich etwas verändern in unserem Leben. Das ist ein entscheidender Faktor, dass wir uns mit Gottes Denken und Gottes, über dem, was ihm am Herzen liegt, dass wir uns mit dem auseinandersetzen. Und dann wird eine Veränderung passieren, die wir nicht selber einfach machen können. Und doch ist es ein Lernprozess. Es ist nicht Schalter drehen, sondern es ist ein Lernprozess. Dass wir immer mehr in der Lage sind, zu beurteilen, ob das, was ich jetzt will, was ich die Idee, die ich habe, ob jetzt das Gottes Willen ist, Gott entspricht, ob Gott Freude hat daran oder ob das vollkommen ist. Ob etwas Gottes Willen ist, heisst, ob er das an meiner Stelle auch so würde machen. Ob Gott Freude hat, das erklären wir immer ein bisschen so wie mit den Kindern. Also, gell, manchmal denkt man, haben die eigentlich nichts begriffen. Also, die Jüngste noch ist daheim, dass man die Aufgaben teilt und so, das ist nicht so richtig gelungen. Das ist immer wieder mal ein bisschen ein Konfliktpunkt gewesen. Und es hat sehr entspannt, was sie ausgezogen ist. Und dann ist sie in einen Sechserwege gezogen. Also dort hat sie ein junges Bärli gehabt, die war frisch geheiratet und noch 4 Anstellen, was dann passiert. Zu 6 haben sie ein Haus gemietet und ja, ihr könnt euch etwas vorstellen, was dann passiert. Jeder kommt mit dem, was er so immer gemacht hat und so. Und wer nach 3 Wochen Ämtli-Pläne geschrieben hat und Verantwortung aufteilt, war unsere Tochter gewesen. Das heisst, und dann sagst du als Vater, als Mutter, er lächelst eigentlich nur und denkst, sie hat doch eigentlich ganz viel begriffen, wie das Zusammenleben funktionieren könnte. Manchmal denke ich, bei dieser Stelle hier, wenn Gott so ein Lächeln übers Gesicht geht und denkt, jetzt hat sie es kapiert. Es ist doch verstanden. So. Also wenn Gott Freude hat, nicht wir müssen brav sein, dass er Freude hat, sondern wenn er merkt, wir haben verstanden. Oder etwas vollkommen ist, das meint hier übrigens nicht perfekt. Das ist eigentlich ein blödes deutsches Wort. Sondern der Begriff wird zum Beispiel bei der Findesliebe gebraucht, wo Jesus in der Bergpredigt sagt, also seid so vollkommen, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Da geht es um Liebe. Also um anderen aus Liebe zu dienen, das hat ganz viel mit der Liebe zu tun. Also die neuen Muster lernen und entscheiden, was ich da für Algorithmen, für Gesetzmäßigkeiten, für Muster in meinem Herz habe. Das bedingt, ich gehe von Römer 12 aus, dass ich parat bin zu lernen. Das ist eine Grundvoraussetzung. Und übrigens, wer an Jesus glaubt, mit Jesus lebt, im Neuen Testament, in den Evangelien, die am Lernen sind, die ein bisschen jünger genannt, als Jesus macht, die probieren das nachzumachen. Sie verstehen langsam, immer mehr, lange nicht aus und manchmal sehr später. Also es ist, zu Jesus zu gehören, mit ihm zu leben, ist eigentlich per se ein Lernprozess. Die Lernhaltung gehört zu einem Christ, wie die Luft, aber eigentlich wäre es selbstverständlich, dass wir als Menschen, die mit Jesus leben, am Lernen sind. Fragen stellen, Fehler machen, ausprobieren, üben, korrigieren, uns entschuldigen, neu aufstehen, wieder anpacken, üben. Und mit der Zeit wird immer mehr. Alles, was wir können, heute, haben wir genauso gelernt. Also wir sollen parat sein zum Lernen, das ist wie die DNA von der Jüngerschaft. Und so wie wir es vorhin gesungen haben, Gott, gross ist Gott, er hat alles in der Hand, die Welt, mit uns mit dabei, also er ist allmächtig, umfassend, wir verstehen nur einen kleinen Teil von seiner Wirklichkeit. Das ist wie eine Grundvoraussetzung, dass man das so akzeptiert, dass wir nicht alles wissen und darum unsere eigene Meinung auch nicht verabsolutieren. Also Gott ist riesig und wir können uns eigentlich, es besteht keine Notwendigkeit, alles zu verstehen im Leben. Alles können zu erklären. Wenn ich da von diesen Algorithmen geredet habe, von diesen Meinungen, die sich so verfestigt haben, ich nehme nochmal Corona, dann sind so Erklärungsmuster, die sind so massiv, also wir reden dann schnell mal auch von Verschwörungstheorien, ich finde, die sind nicht nur theoretisch, die sind auch sehr praktisch, also so Erklärungsmuster, wo es gibt nur das, passt eigentlich nicht zu jemandem, der mit Jesus unterwegs ist, der Gott glaubt, der glaubt, dass es ihn gibt und der, wo wir in seiner Hand sind. Ich muss zwingend klären können. Jetzt weiss ich schon, wir Menschen, ich will immer verstehen. Und wenn man versteht, ist es einfacher. Bei der Gesundheit ist es so, wenn ich eine Diagnose habe von dem Problem, das ich wahrnehme, ist es einfacher, damit umzugehen. Das ist in vielen Bereichen so. Aber im Vertrauen auf Gott, im Vertrauen auf Jesus, der alles kennt, ist es keine Notwendigkeit, dass ich alles verstehe und alles erklären kann, was passiert. Ich habe mal von einem ein Buch gelesen, das sehr intellektuell, philosophisch sich die Frage gestellt hat, was ist das mit dem Leiden, mit dem Leid in der Welt? Und ihr kennt die Diskussion auch, die hat er sogar ja ein bisschen verstanden haben und bei dem nachgestiegen, was er überlegt hat. Und in all dem ganz anforderungsreichen Studieren, und sich unter dem Schluss, das war ein Inder, der in Amerika gelebt hat, als Theologe gearbeitet hat, hat er am Schluss gesagt, die Lösung liegt nicht in der Erklärung, sondern im Vertrauen. Und in dem Vertrauen auf Gott kann ich auch gelassen sein, auch bei den Sachen, die mich eigentlich triggern. Es ist in seiner Hand. Ich probiere zu verstehen, aber dass ich alles kann verstehen kann, ist keine Notwendigkeit, um zu leben. Und mich auf das konzentrieren zu können. Und ich finde das, was Gott im Herz liegt, und nicht probieren, alles irgendwo einzuordnen. Und ich finde, dass zu einem Gottvertrauen auch immer zu allem, was ich denke, ein angemessener Zweifel gehört. Meine Erkenntnis ist nur ein Teil. Und es ist gut, wenn ich immer damit rechne, so wie der Beziehung mit meiner Frau, da könnte etwas sein, was ich noch nicht verstanden habe, was neu ist oder so. Also, dass ich immer damit rechne, es könnte auch noch anders sein. Es könnte sein, dass ich mich irre, tatsächlich. Aber an dem hängt nicht mein Leben, ob ich die richtige Meinung habe oder nicht. Ich würde sogar ein bisschen, ich weiss was, wenn ich das sage, ist das ein bisschen gefährlich. Uns rettet nicht das richtige Denken, die richtige Lehre, sondern Jesus rettet uns. Es ist eine Beziehung, es ist eine Person und wir probieren viel zu verstehen. Und jetzt ist es nicht egal, was wir denken und lehren. Wir sollen uns darum kümmern, viel zu verstehen, aber wir dürfen ruhig oder müssen damit rechnen, wir können nicht alles verstehen. Es ist, einiges können wir auch einfach loslassen und die Kräfte, die wir dann brauchen, zum Recht haben, die könnten wir investieren, um das Gute zu tun. Demütig sein, sich Gott unterstellen und das mit einer grossen Überzeugung und einer Sicherheit, einer Gewissheit. Er hat sie in der Hand. Und mich dann darauf konzentrieren, dass ich anderen Raum schaffe, zum Leben, zum Glauben. Und jetzt, wenn man Römer 12 weiterliest, das wäre auch so ein bisschen meine Empfehlung. Wie sieht das aus? Das Gute tun, das, was Gott Freude macht, was vollkommen ist. Dann steht der zum Beispiel, kommt einander in Ehrerbietung zuvor, also schenkt einander Wertschätzung. Achtet auf die, wo man nicht auf sie achtet. Lass die zurückerwarten, zum Essen, zum Teil deiner Zeit mit Leuten, die am Rand stehen, wo du nichts kannst zurückerwarten, wo du nicht einen Profit hast. Es gibt so eine menschliche Schlagseite, oder? Wir sind gerne mit interessanten Leuten zusammen. Und wenn uns jemand einlädt, dann jetzt müssten wir die auch wieder mal einladen. Das ist manchmal auch ein bisschen einfach ein Deal oder ein bisschen ein Kuhhandel oder ein bisschen ein Austausch. Einfach, das ist noch nicht Liebe. Also der Römer 12 sagt, achtet auf die, die nicht einfach an der Sonnenseite stehen. Auch in der Gemeinde ladet die ein, die ihr nicht viel erwarten könnt. Das Leben teilen, Römer 12 sagt das ganz deutlich, der Paulus dort in diesem Kapitel sagt zum Beispiel, freut euch mit denen, die sich freuen, und grennet mit denen, die grennen, also vergiessen Tränen mit denen, die Tränen vergiessen. Das heisst, teilt euer Leben, eure Freude, eure Schätze und eure Bedürftigkeit übrigens. Wo wir unsere Bedürftigkeit, wenn wir das nicht teilen, verbindet sich nichts. Wenn wir nur das präsentieren, was wir auch ins Schaufenster stellen können, dann passiert nicht Gemeinschaft, dann passiert nicht Barmherzigkeit, sondern es ist dann so mehr vielleicht, so klein bis sehr Wettbewerb. Nein, teilt eure Bedürftigkeit, weil da entsteht Gemeinschaft. Da steht ein Miteinander, eine Verbundenheit, etwas, was entscheidend ist im Leben. Und segnet die, die euch schlecht wollen. Segnet die, die haft, die euch verfolgen. Und ein Zitat aus dem Alten Testament, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht Gott. Also, dass ich Manchmal kommen wir zu kurz, manchmal erfahren wir Ungerechtigkeit. Und es lohnt sich nicht, immer für seine eigene Gerechtigkeit zu kämpfen, durch alle Böden durch. Lass doch einfach los, aussteigen, als wir das voran machen und wetten. Weil Gott sich um Gerechtigkeit kümmert. Das ist zum Beispiel am Anfang der Bergpredigt, sagt Jesus, glücklich sind die, die sich nach Gerechtigkeit sehnen, sie werden Gerechtigkeit erfahren. Du kannst die Ungerechtigkeit, das ist nicht leicht. Ich habe ein paar Erfahrungen gemacht, wo ich in ganz derber Weise aus meiner Sicht ungerechte Sachen erlebt habe. Das ist nicht leicht, dann aussteigen und die anderen einfach zu segnen und nicht für seine eigene Gerechtigkeit zu kämpfen. Aber es ist eine Erfahrung, die für mich jetzt, so an etwas, wo ich zurückdenke, wo mich innerlich wieder frei gemacht hat. Und der Algorithmus oder die verbrannte Erde, die da war, die ist nicht mehr. Und die Erfahrung, wieder frei zu werden, die Kraft vom Heiligen Geist zu erleben, in dem wieder frei werden, weil ich gesegnet habe und nicht geflucht, weil ich gesegnet habe und nicht um meine eigene Gerechtigkeit gekämpft habe, das ist dann schlussendlich, die derbe Erfahrung hat mich zu einer guten Erfahrung geführt, die ich nicht müssen möchte, die schlimme schon, aber die andere ist eine Erfahrung mit Gott, die mich bestärkt, mich auf das Gute zu konzentrieren und so weiter. Das sind einfach ein paar Gedanken dazu. Und nochmal Sprüche 4,23. Schau gut an. Vor allem behüte dein Herz. Die Muster, die Algorithmen, die Gesetzmäßigkeit. Allem behüte dein Herz, über Situationen, über Menschen denkst. Vor allem behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Und du machst das nicht aus eigener Kraft, sondern weil du in der Gottes Liebe bist. Geliebte, ein Geliebter von Gott, unendlich geliebt, unbedingt geliebt. Und in dieser Zuwendung von Gott kannst du das leisten, dich auf das Gute konzentrieren und die schwierigen Sachen auch wieder hinter dir zu lassen. So viel. Wir singen wieder ein paar Lieder.